Bauerfein
und Kuttner.
Oh Gott, diese Frage wurde auch schon lange nicht mehr diskutiert. Darf man beim Sex lachen? Das war früher ungefähr alle halbe Jahre, hat irgendeine Frauenzeitschrift mit dem Thema aufgemacht. Ich schwöre, ist irgendwie out, ist nicht mehr in Mode. Toll,
fällt mir gerade so auf. Ich wünschte, wir könnten so in den Podcast einsteigen, aber du willst ja vorher immer noch Hallo sagen.
Ja, sag doch jetzt Hallo und dann schneiden wir das davor.
Ja, gute Idee.
Hey, das war Schwedisch.
Tusch! Lachen beim Sex. Ja, ich meine, na ja, gut, das ist als Kinder,
du musst das jetzt
als Jugendliche ist es peinlich.
Moment, du musst kurz erklären. Wir haben eine Werbung aufgenommen gerade für diesen Podcast, die kommt später. Und ich habe am Ende gelacht und du hast gesagt, es war so ein Sexlachen.
Ja, also ein sexy Lachen im Sinne von, hi, bist du gerade nackig? Entschuldigung, ist das übergriffig, Katrin?
Und aber das ist ja ein Nackt-Podcast, das wissen viele nicht. Aber das ist ja der eigentliche Gag daran.
Man muss es vielleicht auch häufiger erklären, weil die Leute es gar nicht wissen.
Genau, weil man sieht uns ja nicht, aber wir haben halt nichts an. Das ist quasi unser USP.
Ja.
Und ich habe auf jeden Fall so gelacht und du hast Sexlachen gesagt und Sexlachen hat mich daran erinnert, dass früher immer in regelmäßigen Abständen eben irgendwer gefragt hat, ob man beim Sex lachen darf. Das war eine ganz wichtige Frage. Oder lag das vielleicht am Alter, dass man sich nur in einem bestimmten Alter fragt, ob es okay ist, beim Sex zu lachen?
Ja, ich denke, dass das wirklich der Punkt ist, weil wenn du neu im Sex-Business bist, kannst du ja als Vorbild, hat man ja wirklich nur so Filme. Also ich habe das wirklich bei mir als Jugendliche entdeckt, dass man denkt, na gut, und ich nehme an, ich bewege mich mal so. Die Leute im Film machen es ja auch. Und die ganzen Quatschgeräusche.
Meinst du mit Film Porno oder was meinst du?
Nee, so richtig so Liebesfilme. Das ist ja die einzige sexuelle Erziehung in dem Sinne, die man hat als Kind und dann Jugendlicher und dann kommt noch Mama und erklärt einem, wie es läuft, aber von der willst du ja nicht wissen, wie man echt Sex hat. Und deswegen kannte ich das nur aus Filmen und dann wird ja da tatsächlich nicht gelacht. Da geht es dann darum, schön auszusehen und auch und so. Und da habe ich, glaube ich, diverse Jahre furchtbaren Sex gehabt ohne Lachen, weil ich dachte, das wäre ja wahnsinnig peinlich oder unsouverän. Dabei hilft es oft, finde ich, weil ja auch bei Sex ab und zu mal weirde Geräusche und Gerüche und Sachen passieren. Warum das nicht weglachen mit deiner Sexlache?
Ja, zum Beispiel. Lachen hilft eh immer, sag ich. Ne? Also Humor und so und Lachen im Live ist eigentlich immer, weil es ein Ventil ist. Ein gutes Ventil, auch beim Sex.
Ich weiß.
Ja.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So wollten wir gar nicht reinkommen.
Nein, wir wollten mit so einem, ich hatte mir vorgenommen, diesmal mein High zu embracen. Ich habe mich ja die letzten Male so ein bisschen darüber beschwert, dass es sich falsch anfühlt, Hallo zu sagen, wenn gar keiner da ist. Und wir haben ja schon Hallo gesagt. Und dann hat mir jemand geschrieben, hey, nein, jedes Mal, wenn ihr Hallo sagt, rufe ich Hallo zurück, auch quer über den Garten. Und die Vorstellung fand ich so toll, weil das bin total ich. Und jetzt habe ich richtig Lust drauf. Ich habe jetzt Lust, Hi zu sagen und alle anderen sagen Hi zurück.
Hey, komm, wir rufen einmal raus und dann lassen wir eine kurze Pause und sollen alle zurückrufen.
Ja, super geil.
Okay. Hallo!
Hi!
Ich denke, wir haben es.
Vielleicht war es auch nur die eine Frau, aber für die habe ich es jetzt gemacht. Für dich, du, die mir das geschrieben hat, für dich sage ich ab jetzt Hallo. Gut, dann haben wir das auch. Ich schreibe schon mal auf, Sex ist abgedingst, Begrüßung ist abgedingst. Pass auf, ich habe ein paar Fragen zu unserer Weihnachtsshow. Die ist ja jetzt im Grunde gleich morgen, oder wann?
Ja. Am 2.12. in Babylon in Berlin.
Ich wollte dich dazu noch mal was fragen.
Ja.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht unsere Erwartungen daran auseinandergehen. Ich merkte es in dem Moment, an dem wir neulich telefoniert haben und du meintest, wie ist es eigentlich mit Einlaufmusik? Und mein kleines, also, schüchternes Herz war so, what?
Also für alle und vielleicht auch für dich, vielleicht kann man einfach nochmal unsere erste Folge dieses Podcasts hören, wo ich einfach eine Stunde lang erzähle, wie geil ich Show finde, wie geil ich es finde, wenn da überall Glitzer drüber gestreut
aber
wird und die ganze
ja
Sache funkelt
Sendung.
Und strahlt und groß ist und ich sage mal, schöner als der Alltag es gerade sein kann. Mhm. Und da bin ich natürlich sofort bei, ja, Moment, was ist eigentlich unsere Einlaufmusik?
Werden wir ein Orchester haben? Pass auf, ich will mich dem nicht verwehren, Katrin. Mhm. Mein neues Ding ist, mich an Leute anzupassen, auch mal Hi zu sagen im Podcast. Aber dann daraus folgen einfach sehr viele Fragen, wie Ballkleid. Also lass doch am Anfang anfangen. Du würdest dir eine Einlaufmusik wünschen und dann kämen wir, lass uns einfach durchspielen.
Also ich finde, es muss halt am Anfang immer irgendwas fetzen. Also die Botschaft am Anfang muss immer sein, jetzt geht's los.
Das ist sehr wichtig. So bin ich überhaupt nicht. Ich bin so ein Schluffi. Ich stolpere auf Bühnen mit so Handtasche noch dabei und mache einen Omi-Witz. Ich werde mich sehr
orientieren
müssen.
Ich weiß, was du
meinst,
aber ist das nicht die aktive Verweigerung dessen, was vielleicht auch erwartet wird? Weil man muss der Erwartung nicht entsprechen, so meine ich es nicht. Aber guck mal, ich kenne das von mir selber, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich habe ein Ticket gekauft und dann, weiß ich nicht, brauchte ich vielleicht sogar einen Babysitter und ich bin dann mit der Bahn da hingefahren und ich habe eine Freundin dabei und wir haben vorher schon irgendwie einen kleinen Prosecco weggeschlürfelt und so, dann sucht man seinen Platz, man sitzt in der Reihe.
Mit seinem Schrottwichtelgeschenk.
Mit seinem Schrottwichtelgeschenk. Es wird getuschelt schon die ganze Zeit und man ist in freudiger Erwartung, dass jetzt gleich was losgeht. Und wenn das nicht richtig losgeht, dann bin ich schon innerlich so, wieso, ich habe diese ganze Vorfreude und das wird nicht eingelöst. Und ich finde, dass man es einlösen sollte.
Okay, okay, es soll also knallen am Anfang. Wir werden eine Einlaufmusik haben, von der wir rausfinden müssen, wie das mit der GEMA läuft.
Vielleicht noch so eine GEMA-freie Einlaufmusik. Und Sarah stolpert als Oma irgendwie mit dem Koffer unbeholfen rein, dann wisst ihr, wir haben die Rechte für die Mucke
nicht
bekommen.
Nein, pass auf, ich bin sicher, es gibt ein paar Songs, wie zum Beispiel Alle meine Entchen, die GEMA-frei sind. Es kann einfach sein, dass wir zu so einem alten Kindersong reinkommen oder...
Fetzt total oder, alle meine Entchen.
Wobei, Freude schöner Götterfunken hat, da sind doch keine
das
Rechte drauf.
Das ist nicht so schlecht, glaube ich. Meinst du, da sind keine Rechte drauf?
Ich finde uns irgendwas super Pathetisches. Und dann würde ich aber dich vorlaufen lassen, weil ich Angst habe, dass ich nicht genug Glitzer habe. Vielleicht könnte ich wie so eine kleine Überraschung hinter dir, weil ich bin auch sehr klein, dass du rauskämst wie coolen Kampf, hieß er so, und hatte der Glitzer ja, ne? Der war der gute Typ von früher. Egal.
Hat geglitzert?
Naja, auf jeden Fall hatte der das Ganze, bada, hier bin ich.
Und er hat
ich
auf jeden Fall geleuchtet.
Dahinter, genau, wieder ein Hühnchen würde ich dahinter vorbeikommen und nur so ein bisschen glitzern. Daraus erschließt sich sofort die nächste Frage. Was machen wir mit der Kleidung? Ich kann ja alles. Ich kann, mein Hauptkleidungsstil ist, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist und mir neulich aufgefallen ist, so ein bisschen gut gekleidete Lesbe, habe ich festgestellt.
Oh.
Ja, ich finde es gut.
Was
ist denn das? Ja, so ein Ticken aus nie richtig, richtig weiblich im Sinne von, ich ziehe mal ein Pumps und ein Kleid an, sondern irgendwas muss immer noch dabei sein, was stört. Zum Beispiel habe ich heute ein sehr kurzes Kleid an und dazu aber so richtige, riesenfette Antifa-Boots. Das kann ich immer. Was ich auch kann, ist richtig weihnachtsmäßig. Ich habe diverse Aufblaskostüme zu Hause. Auch da würde ich mich nicht schämen, als Weihnachtsbaum zu kommen. Wenn du allerdings einfach wunderschön sein wirst, wäre ich gerne nicht der Weihnachtsbaum. Dann müsste ich kurz vorher wissen,
okay,
gibt's einen Dresscode für mich? Die Leute können machen, was sie wollen.
Ich habe jetzt gerade nochmal gelacht, weil ich dachte, jetzt hast du Lesben und die Antifa in einem Satz untergebracht. Und also.
Aber sind doch beides gute Institutionen.
Ziehen Lesben sich so an, immer eine Sache
nicht
stören?
Nein, aber ich sehe ja viele Lesben im Fernsehen und im echten Leben und finde die oft sehr gut gekleidet. Wenn die Bock haben, also wenn, meistens ist ja jeder normal gekleidet, aber wenn die Bock haben, sich schick zu machen, haben die immer so ein gewisses, was ich richtig sexy finde. Immer so eine Mischung aus ein bisschen männlich, aber auch Frau und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das holt mich genau ab.
Okay, also ein Bruch und so ist da drin. Okay.
Ja, und so eine Mischung aus, ja, ich bin auch ein Mädchen, aber so wie, ich weiß auch nicht.
Okay.
Wir müssen uns ja auch nicht drauf festnageln, aber die Frage ist, hole ich mein altes Ballkleid raus, ja oder nein?
Also ich bin ja eigentlich immer gleich schön angezogen.
Dein Sonnenbrillengesicht, nee, dein ganzer
nicht,
Körper
nicht, dass ich schön bin, sondern aber ich, der Stil, den ich dann habe, ist meistens schon immer irgendwie schick und war stets bemüht, dass es schön aussah.
Ja, ich habe gestern irgendeine Story von dir gesehen, wo du ein super heißes, mega enges Lederkleid anhattest.
Ja, der Ton hat gar nicht mehr reingepasst, so eng war das. Und wir fanden das Kleid alle so super und dann stand ich beim Ton und dann haben die gesagt, wo machen wir denn den Ton rein? Und in der Sekunde, ich meine, ich mache den Job ja jetzt auch schon ein paar Jahre, stand ich da und dachte, fuck, ich habe einfach gar nicht dran gedacht,
Ort, ja,
wo der Ton
nur
hin kann. Und das Kleid ist so fucking eng, da ist kein Ton mehr reinzukriegen.
Also bist du einfach ganz stumm gewesen, die ganze Sendung über. Hier ist Katrin Bauerfeind, sie sieht wunderschön aus, aber heute kann sie leider nicht reden.
Nee, und dann ist Jasna Fritzi Bauer auch bei derselben Sendung gewesen.
Oh Gott,
sie ist ja Schauspielerin.
Jasna.
Ja. Und die SchauspielerInnen haben ja ihre Mikros überall versteckt am Körper. Und Jasna sagte, mach es doch ans Bein. Und das machen total
also
viele
SchauspielerInnen. Also der Sender ist das Problem, müssen wir kurz dazu sagen. Ja.
Das Mikro ist ja am Kopf,
ja,
aber man
so
braucht
Zigarettenschachtel-Ton ans Bein. Ja, ja, ja.
Und das ist super oft in Schuhen oder am Knöchel unten am Fuß oder eben auch, wenn man Rock hat oder so, dann eben auch am Bein. Und dann habe ich mir das Ding ans Bein geschnallt und es ist dann wie so eine Strapse. Also man hat dann so einen Gurt, den man da rumwickelt. Macht da den Ton dran. Das Kleid war auch dolle geschlitzt. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass man die Antenne von diesem Sender die ganze Zeit
irgendwie
sieht.
Ja, mit dem Reißverschluss, ne?
Ich hatte tierisch Stress und laufe los die ersten Meter und das ganze Ding rutscht schon mal runter und ich habe den Sender verloren. Einfach
on Kamera?
Herrlich. Nee, Gott sei Dank noch kurz bevor ich quasi im Bild war, aber es ist, man denkt immer, das ist so leicht, was wir da machen und so und dann geht
es
wirklich.
Nee, es ist harte Arbeit.
Hürden, die der Laie nicht bedenkt.
Okay, aber dann hast du daraus ja auch was gelernt. Also wir werden auch das haben auf der Show. Ich glaube, wir haben auch so eine kleine Zigarettenschachtel an Mikro, die irgendwo hin muss. Genau. Also komme ich nicht im Badeanzug, was sonst eine Option gewesen wäre.
Immer, genau. Also hier nackt, aber dann, wenn
ich
wir rausgehen,
ich sehe so gut aus im Badeanzug. Ist wirklich so. Ich habe einen richtigen Badeanzugkörper.
Ist das wahr?
Nein.
Okay,
cool. Oder keine Ahnung, ich hatte noch nie einen an.
Vielleicht bringst du es mal mit und dann stimmen wir an dem Abend ab.
Ich schreibe schon mal auf, hauteng ist für Sarah raus, auch wegen körperlichen Problemen, aber auch deswegen.
Also ich ziehe was Schickes an, das kann ich schon sagen. Schick, ob es schön ist, ist ja dann auch immer Geschmackssache, aber ich mache mich schon schick, wie immer.
Wie eine Gala, ist ein Galaabend.
Ja, ein bisschen drunter, aber in die Richtung, ja.
Okay, cool. Na, weiterhin gilt Schrottwichteln. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Es haben sich schon mehrere Leute tatsächlich, wie ich es mir gewünscht habe, per Nachricht bei mir angemeldet und gesagt, meine Frau und ich werden ein Schrottgeschenk mitbringen. Wir haben schon mehrere, ich sag nicht wie viele. Aber bitte macht das auch, denn wir werden insgesamt, ist mein Plan, 6 Schrottwichtel-Geschenke haben, also 6 bräuchten wir schon. Kommt in rauen Mengen, es werden sehr gute Schrott, jedenfalls von meiner Seite. Eine Frau hat sogar gesagt, sie würde sich sogar wünschen, dass du so einen Sauerteig-Ableger mitbringst. Meinte sie, sie würde das nicht als Schrott empfinden.
Der ist auch richtig geil. Also wirklich, ich muss mal kurz meinen Sauerteig, der ist jetzt so ein richtig geiler Sauerteig. Der ist ja jetzt 2,5 Jahre alt. Ne? Mhm. Also er ist ja so alt wie Corona. Und jetzt ist der richtig, also der kann richtig fluffiges Brot machen mit schon Löchern drin.
Dann
weil der so
mit.
Geil
Leute
hochgeht.
Werden das lieben. Cool. Ich weiß nicht, wie man das transportiert und wie man das einpackt. Ist das dann
einfach
nur
so ein Einmachglas? Ja genau, und dann gebe ich das so, hier, mach Hand auf.
Ja, sowas. Also bringt Schrottwichtel Geschenke. Ich hatte mir noch überlegt, mein Autoradio ist kaputt. Wenn jemand ein altes Autoradio hat, was in einen 5er Golf passt, ist ja wie Schrott. Dann müsste ich kein neues kaufen. Nur falls man nochmal Wünsche äußern darf. Katrin, große Schuhe und ansonsten halt wertvollen Schrott. Ich habe so Bock auf die Weihnachtssendung. Wir haben sogar aus Versehen, war das nur ein Witz, Katrin, und jetzt versau ich's, aber bringst du vielleicht wirklich das Saxophon mit und spielst was?
Ja, ich kläre das ja noch mit den Rechten, was ich da überhaupt reintröten darf.
Wie gesagt,
aber
alle meine Entchen geht
wenn
immer.
Wenn ich da ein Go kriege, dann bringe ich es natürlich mit. Und
also wir werden tatsächlich, Katrin und ich werden weihnachtliche Musik selber spielen. Nicht zusammen, weil wir nicht die Zeit haben, um zu proben. Aber ich werde eine Kleinigkeit auf der Ukulele performen. Katrin wird eine Kleinigkeit performen. Jetzt will ich selber ein Ticket dafür kaufen. Ohne Scheiß. Teil von mir denkt gerade, oh, da würde ich gern zugucken, aber ich muss ja mitmachen. Ich back noch was für jeden, der ein Schrottwichtel mitbringt und überträgt. Also es wird richtig privat, ehrlich gesagt, vielleicht zu privat, Katrin.
Was? Wieso wird das denn jetzt privat? Es klang nichts privat und jetzt wird das auf einmal
was,
privat?
Was? Wir singen und tanzen, also tanzen vielleicht nicht, aber wir singen für die Leute, wir haben Geschenke, ich backe
ich
für die Leute.
Nicht, das habe ich nie gesagt.
Also vielleicht bringen wir alte Weihnachtsfotos von uns mit, das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Also komm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch
Stichwort.
Tickets gibt.
Und zwar, ich will ja, dass Leute uns schreiben, was sie für skurrile Erlebnisse oder immer wiederkehrende Desaster oder einfach lustige Bräuche an Weihnachten haben. Ein paar Leute haben ja schon sehr schöne Sachen geschrieben. Da würde ich auch drum bitten, dass das weiter passiert.
Ja, das hatte ich komplett vergessen. Mhm. Finde ich auch enttäuscht. Mhm. Aber das direkt an Katrin, damit ich auch überrascht werde. Mhm. Und du sortierst dir da die dramatischen Sachen raus und liest die dann vor.
Und vielleicht auch dazu schreiben, ob man Bock hat, an dem Abend auch darüber zu reden, wenn man da ist. Weil dann komme ich vielleicht mal und habe noch ein paar Nachfragen.
Ja, oder ihr kommt zu uns, lasst uns nicht so viel bewegen.
Und ehrlich gesagt, macht mich das ganz fuchsig, dass du auch so da drin bist, so all in diesem Weihnachtsding, dass ich habe gestern Tannenbaumohrringe gefunden. Also das ist wirklich irgendwas Grünes, eine Tanne. Da sind auch Kugeln dran und das kann man sich an die Ohren machen. Und ich wirklich kurz überlege, also wer mich kennt, weiß, ich trage wirklich nie Ohrringe und nie Schmuck.
Das stimmt nicht, du hattest neulich Ohrringe, die fand ich so schön, dass ich den ganzen Podcast
ja, aber das
an
sind
die
so
Ohrringe gedacht
habe. Also das sind wirklich so für also so Showbusiness-Sachen. Ich privat trage nie, genau, also nur für dich, danke, für unser internes Showbusiness hier trage ich Ohrringe, aber privat halt eigentlich nie, aber ich habe halt kurz überlegt, ob ich diese Ohrringe jetzt kaufe und sie am 2.12. trage, um eben meinen Beitrag, also das ist mein Baum an mir für unsere Weihnachtsshow.
Ich fände es nur fair, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht schön aussehe, sondern ein Weihnachtsbaumkostüm trage, ist sehr hoch. Und dann wäre es mir lieb, dass du auch so was bisschen davon hast. Okay. Ja, schick das Katrin. Schick Katrin bitte all eure Geschichten. Wir lesen die am Abend vor. Entweder seid ihr da und könnt was dazu sagen oder nicht. Dann hört ihr die Folge einfach am vielleicht 22. Da bin ich gerade durcheinander. Ist das unsere letzte Folge?
Ja.
Komm, wir behaupten es einfach. Wird
22.12.
kommt am 2.12. zeichnen wir auf mit Weihnachtsbaum und alles im Babylon kommt. Es wird sehr kuschelig und privat. Wenn ihr Glück habt, hat Katrin ein so enges Kleid an, dass sie keinen Ton hat.
Man hört sie nicht.
Ja, exakt. Vielleicht ist es für den einen oder anderen eine gute Sache. Wir zeichnen es auf und ihr könnt es hören am 22., aber wir fänden es cool, wenn ihr kommt. Also kommt, Tickets gibt es über
am 2. und am 22. strahlen wir es aus.
Ja,
ne?
2.12. Okay, Babylon Berlin.
Super.
wo ich als Kind übrigens für 20 Pfennig ganz alleine, super tragisch, im Kino war, als kleines Kind. Ich habe ganz um die Ecke gewohnt und bin dann immer ganz alleine hin und habe mir Momo angeguckt. Das fand ich so gruselig damals.
Du bist jetzt schon die Dritte, die mir innerhalb von einer Woche erzählt, mit DDR-Background, dass man als Kind alleine im Kino saß, während die Eltern zum Beispiel zu Hause gestritten haben und sich irgendwas angeguckt hat und Kinos.
Hat Jasna dir das auch erzählt?
Nein, eine unfassbar krasse Bedeutung deswegen im Leben haben, weil das so ein wichtiger Ort war.
Zum Alleine und traurig sein?
Ja, krass einfach. Aber das ist jetzt
so
wirklich
ist es bei mir nicht so doll,
ein merkwürdiger Zufall, dass du das auch erzählst.
Ja,
war das so ein Ding in der DDR, einfach die Kinder alleine?
Nee, ich glaube wirklich die Selbstständigkeit. Ich bin zu meinem, also ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich es ein bisschen traurig und gar nicht so cool, aber zu meinem ersten Schultag bin ich alleine gegangen, weil wir wirklich nur 200 Meter von der Schule gewohnt haben und meine Mutter war so, ciao! Und es war nicht nur, weil sie jetzt vielleicht eine bessere Mutter in dem Moment hätte sein können, sondern weil da so Selbstständigkeit ein Ding war in der DDR. Wir sind super schnell mitten in Berlin, ich habe ja wirklich unterm Fernsehturm gewohnt, quasi alleine Straßenbahn gefahren, alleine zur Schule und deswegen war das, glaube ich, auch ein Ding. Man konnte da hinlaufen zum Babylon und ich weiß nicht, vielleicht wollten meine Eltern mich auch loswerden, aber dafür wusste ich, ich kann alleine ins Kino, ich bin schon groß, hier sind 20 Pfennig, einen Hexenfilm, einen tschechischen, russischen Märchenfilm bitte und dann saß ich da. Ich hatte das nicht als traurig in Erinnerung. Bei Momo fand ich es gruselig, weil Momo war halt schon ein wirklich gruseliger Film und ich weiß nicht, ich glaube, ich war erst so zwischen 9 und 11 und dann sitzt du da und denkst, oh Gott, die Männer mit den Uhren oder was da der Deal war. Ronja Räubertochter haben wir da auch geguckt. Das war auch gruselig mit diesen gruseligen Krähen, die so schöne Brüste hatten. Hast du jemals Ronja Räubertochter gesehen?
Nein, nein, nein. Ich war als Kind wenig im Kino, muss ich sagen. Aber dieses, also Selbstständigkeit gab es bei uns zu Hause nur. Meine Eltern haben mir sehr früh beigebracht,
wie die Finanzen laufen.
Wie man mit 2 Mark 9 Brezel nach Hause bringt. Und ich hatte einfach immer die ehrenvolle Aufgabe, danke für nichts, sonntags die Brötchen für die Familie zu holen. Und das wurde mir als große, Katrin, wir setzen große Hoffnungen
in dich. Weißt du, ne?
Total.
Ja, okay.
Wir trauen dir das total zu. Du bist jetzt schon groß. Kannst du mal die Brötchen holen gehen? Und wie stolz man losgerannt ist
so
und dachte,
harte, assige Manipulation.
2 Mark, 9 Brezel, das traut mir jemand zu. Ist ja der Wahnsinn. Und ich habe aber, glaube ich, erst vor 2 Jahren geschnallt, dass das vielleicht auch gar nicht mal so.
Ich würde das mit Kindern dauernd so machen. Meine Mutter auch so, Sarah, du bist jetzt schon groß genug, hol mal 3 Liter Milch. Und man denkt so, wow, bis man wirklich später peilt, du blöde Kuh. Nur weil du liegen bleiben wolltest, musste ich jetzt Milch kaufen. Und ich hatte traumatische Ereignisse dabei. Ich habe nämlich auch Eier kaufen müssen und rate, wer die hat fallen lassen und dann fühlt man sich gar nicht mehr richtig cool und wohl.
Ich habe mich mal abzocken lassen. Ich habe das Rausgeld nicht richtig abgezählt und habe zu viel bekommen, habe 10 Pfennig zu viel bekommen oder so und habe mich aber total gefreut, weil du weißt ja, du wurdest losgeschickt, solltest alles erledigen und ich hatte noch Gewinn gemacht und meine Eltern waren so, Katrin, das geht gar nicht, du gehst jetzt zurück und gibst die 10 Pfennig zurück. Das machen wir nicht. Und es war wirklich so, oh nein.
Du warst so ein guter Schwabe in dem Moment. Du hast alles richtig gemacht.
Ja, aber man darf nicht bescheißen.
Hast du deinen Eltern Geld geklaut als Kind? Du kannst ganz leise antworten, falls sie zuhören.
Nee.
Wirklich nicht?
Nee. Ich habe nie irgendwas geklaut. Mit 13 mal eine Kippe vielleicht oder so, aber das war's. Wissen die das nicht und deswegen flüsterst
du? Nein, natürlich wissen die es. Ich glaube, sie wissen es wirklich, weil die sind ja nicht bekloppt und ich glaube, das ist der Klassiker. Es fängt halt an mit, ich habe 1 Mark weniger zurückbekommen, Wechselgeld zu, ist das ein 10-Euro-Schein in deinem Portemonnaie? Und meine Eltern, also meine Mutter, mit der ich hauptsächlich gelebt habe, war auch nicht so hinterher. Die wusste halt nicht, was in ihrem Portemonnaie ist. Ich dachte, das machen alle Kinder. Mm-mm. Vielleicht müssen wir das später rausschneiden, damit ich hier besser bei rumkomme. Ich möchte nicht mehr darüber. Ich wollte noch sagen, auf ticketboo.de gibt's die Karten.
Richtig.
Das hatte ich noch kurz vergessen, falls ihr uns
zugucken wollt.
Es geht
jetzt wieder kurz um unsere Weihnachtssendung. So, lass uns zu guten Nachrichten kommen, oder? Was ist hier der Plan? Also, pass auf. Ich habe gelesen, die Zahl der überschuldeten Bürger ist auf Rekordtief. Das sollte man ja nicht denken in diesen Zeiten. Fand ich überraschend und ist eine gute Nachricht.
Ist es zu erklären?
Habe ich nicht gelesen. Jetzt.
Wollten wir ja auch machen mit den guten Nachrichten.
Richtig?
Ich habe noch auch eine gute und zwar in Großbritannien und Wales. Ich sage einfach mal nur Großbritannien. Ist es demnächst verboten, vor Abtreibungskliniken zu demonstrieren? Es muss einen Abstand von 150 Meter geben, die Problematik ist, dass natürlich jetzt ein paar Leute auf ihr Blablabla-Recht, Meinungsäußerungsrecht bestehen, aber ich finde es richtig geil. Einfach ein Safe Space da, 150 Meter.
150
wenn du
Meter
näher kommst,
ist nicht so viel. Also man hört es noch, wenn jemand schreit.
Aber es ist ein Unterschied, ob die direkt vor der Tür stehen und du da mit einem beschissenen Gefühl reingehst und dich jemand anschreit, dass du ein Mörder bist. Also 150 Meter ist schon auch eine Menge.
Ja.
Erstmal fand ich auch super geil. Und auch nur so eine Good News Clickbait. Date. Das sollten wir häufiger machen. Ja. Ohne Informationen, weil die Informationen relativieren es manchmal, ist mir aufgefallen. Deswegen lass uns da wirklich knallhart Good News Clickbait machen. Boom. So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe deren dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt sie. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
Ja. Ich habe aber auch so eine Decke. Für, weißt du, für so, wenn kalt ist im Winter und so.
Winter ist jetzt durch. Aber die haben ja auch Frühlingsdecken. Das läuft ja halt gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr 40-Jähriges. Die sind ja ein Familienunternehmen und seit 1984 stehen die für guten und natürlichen Schlaf und zwar mit nachhaltigen und ökologischen Produkten und zwar fürs gesamte Zuhause.
Ja, es ist wirklich super, weil man findet da wirklich alles. Matratzen, Steppwaren und nachhaltige Möbel. Und was ich besonders gut finde, ist, dass die Produkte auftragsbezogen hergestellt werden meistens. Also es gibt nicht so unnötige Überproduktion. Mhm. Und 75% sind made in Germany. Der Rest stammt auf jeden Fall aus dem benachbarten EU-Ausland. Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexperten. Ja, also bei Alnatura lebt und arbeitet man nachhaltig und das wirklich schon immer und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment.
Crazy. Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch extra einen Rabattcode und zwar BAKU5, also BA für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für, naja, ich sag mal 5, also BAKU5. Und damit spart ihr 5%.
5%?
Deswegen die 5, ja, ist schon richtig. 5% auf euren Einkauf bei Alnatura und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 24 gültig und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
Ja, happy Ratzeling allen, ey.
Ja, Mann.
Ja, ich habe noch eine und das freut mich persönlich über alle Maßen. Zerstörte Urwälder erholen sich nach 20 Jahren ohne Einfluss des Menschen. Im Gegenteil, wenn der Mensch dann noch irgendwas mitpflanzt, ist es meistens nicht so. Ah. Ja, es ist nicht so gut, wie wenn das einfach die Natur alleine macht. Und ich liebe die Natur.
Surprising. Ja, eigentlich macht es totalen Sinn. Ne?
Der Mensch ist einfach immer ein Störfaktor, offenbar. Selbst auch wenn das mal gut Mühe meint. Und deswegen,
oh, ich sehe es vor meinem inneren Auge,
liebe den Urwald.
Einer so einen kleinen Baum pflanzt und die Natur so, Alter, geh mal weg, ich mach schon alleine. Wow, wobei ich bei sowas immer wissen will, warum das so ist. Ist das einfach nur so ein Zyklus der Natur oder es gibt doch gar keinen Grund, sich jetzt zu regenerieren. Ist doch alles scheiße. Warum macht die Natur das?
Die Natur fängt doch sofort an, sich zu regenerieren, wenn sie kann. Das ist doch das Prinzip.
Aber warum jetzt,
Prinzip,
wo es alles noch schlimmer wird? Wieso kann sie jetzt? Ist überhaupt die Frage.
Das macht sie einfach. Also okay. Ich glaube, so wie wir Menschen daran interessiert sind, am Leben zu bleiben, gilt das eben auch für die Natur und die Pflanzen. Und ich glaube, in der Sekunde, wo du aufhörst einzugreifen, also das hat man ja an Corona gesehen, wenn dann mal nicht so viel vom Menschen mit Natur gemacht wird, erholt sie sich halt einfach wahnsinnig schnell. Das ist, glaube ich, der Selbsterhaltungstrieb der Natur.
Ach, ich liebe die Natur. Natur.
Ja.
Ohne die Natur wäre es echt super doof. Willst du einen Aufreger von mir hören? Den schleppe ich schon seit 2 Wochen mit mir rum.
Du regst dich immer noch auf?
Ja.
Ich habe auch was Gutes für dich zum Thema Aufregung. Ja, sag mal.
Und zwar hatte ich neulich ein interessantes Augenarzt-Telefonat. Ich habe so ein bisschen wegen der Brille und Pipapo. Ich wollte auf jeden Fall gerne mal zum Augenarzt, um die checken zu lassen. Ne, weil ich manchmal weirde Arten von Schmerzen habe. Und dann rief ich da an und dann war da so ein Typ, da bin ich an den Berlinern gescheitert. Das wirst du lieben. Und ich kann eigentlich Berliner, weißt du ja. Aber da war ich wirklich kurz vor, ich komme dir kurz durchs Telefon. Super schlecht gelaunte Sprechstundenhilfe, männlich, er so, ja. Ich so, hallo, guten Tag, ich war schon mal bei Ihnen, ich hätte gerne einen Termin. Oh, wo man, weißt du, so, wo man denkt, Entschuldigung, einfach nur, weil ich ein Wort, es sind kaum Ärzte da. Und ich so, okay, easy, geben Sie mir einfach irgendeinen Termin, den Sie haben. Wie ist Ihr Name? Dann gucken die, was ich hatte und ich meinte, ich war schon mal da. Was haben Sie denn? Mir tun ein bisschen die Augen weh, ich würde es eigentlich gerne dem Arzt sagen und nicht Ihnen. Und ist es, seit Sie jetzt die Brille haben oder was? Und ich so, nee, soweit denke ich schon alleine. Mir ist klar, dass es da Zusammenhänge gibt. Und dann guckte, er war immer noch schlecht gelaunt, weil ich einen Termin wollte, guckte in meine Akte rein und meinte, na, haben Sie denn überhaupt die Tränenersatzflüssigkeit genommen, die Ihnen die Ärztin damals verschrieben hat vor 6 Jahren? Und ich meinte wirklich, Ich bin ganz sicher, dass das nicht die Lösung meines Augenproblems ist, dass ich nicht keine Tränenersatzflüssigkeit genommen habe und war wirklich wütend, weil ich dachte, ich möchte all das nicht mit dir besprechen. Gib mir einen Termin oder sag, es gibt keinen. Jetzt habe ich einen Termin und seitdem schlechte Laune. Und ein Teil von mir, der unsichere Teil von mir, denkt wirklich, vielleicht hätte ich einfach die Tränenersatzflüssigkeit nehmen sollen. Aber stimmt's, das ist nicht die Lösung für alle Probleme?
Also wechsel doch einfach den Arzt. Das ist naja, mein Vorschlag. Und
es gibt die nächsten Termine für Augenärzte gibt's im Sommer. Ärzte ist eh so ein Ding. Ich kapiere das überhaupt nicht. Was ist, wenn ich Spritzblutung aus dem Auge habe?
Ja, dann gehst du in die Notaufnahme. Dann wartest du da 4 Stunden, aber dann wird dir zügig geholfen, denke ich. Ja. Ist jetzt überall so.
Ja, stimmt.
Ist jetzt überall ein Problem. Also ich kann einfach nur sagen, du darfst dich nicht aufregen. Alles, was einen runterzieht, sofort runterzählen. 5, 4, 3, 2, 1 und versuchen, die Energie auf etwas Positives zu lenken.
Like
irgendetwas
what? In
Schönes.
5 Sekunden.
Ein schönes. Nee, das machst du nur zum quasi die Wut kurz zu unterbrechen und dann machst du dir einen schönen Cappuccino oder riechst an einer Blume oder egal, ich weiß
Have
es nicht.
Have you met me?
Ja, mach irgendwas, was dir Freude macht. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Das muss jeder für
ich
sich selber finden.
Loslassen.
Lies 4 Zeilen von einem Gedicht, das dir gefällt. Geh kurz mit dem Hund raus. Ich weiß es nicht. Du musst es kurz unterbrechen und dann nicht mehr den Fokus aufs Negative legen. Ich habe mich nochmal sehr intensiv letzte Woche damit beschäftigt. Wenn es einen Schmerz oder Kraft kostet, sofort unterbrechen und auf was Positives lenken.
Und wie gut hältst du dich daran? Du bist voller Kraft, die dich das Leben kostet,
also für
weil
mich
du super viel machst.
Richtig gut funktioniert die letzte Woche, muss ich sagen. Magst du doch.
Wirklich?
Ich habe mich nicht mit dir aufgeregt. Ich habe sofort unterbrochen und was Positives vorgeschlagen.
Was? Und was waren deine Go-Tos dann? Der Cappuccino oder was? Was sind deine, wie kommst du da?
Nee, das ist ehrlich gesagt gar nicht so leicht, das Richtige dann zu finden. Da muss man, glaube ich, wirklich gucken. Aber alleine zu wissen, es gibt was Positives, das weiß man ja, auf das ich meine Energie stattdessen lenken könnte. Auch wenn ich gerade wütend bin und denke, fuck, es regt mich auf, weiß man ja, dass das nicht der einzige und ausschließliche Weg ist, sondern man nur quasi sich so ein bisschen weiter drehen muss. Und alleine dieses, ich bin noch in dieser Drehbewegung, aber alleine das hilft mir total, nicht in der Wut zu bleiben oder zu denken, ja, das ist ja wieder klar, das wird wieder, ja, was soll mit den Leuten, wenn das so weitergeht und so. Und ich habe ja auch eine Tendenz dazu, da so ein bisschen pessimistisch auf die Welt zu blicken. Mhm. Und mir hat das total geholfen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle, es ist auch ein Service-Podcast, meine Erfahrungen in Sachen Lebenshilfe weitergeben.
Vielleicht genieße ich die Wut einfach zu sehr. Vielleicht bleibe ich da, weil das genau mir so viel Spaß macht.
So eine
macht.
Klassische Therapeutenfrage, wofür brauchst du die Wut?
Um mich zu spüren.
Toll. Übrigens, das schließt direkt an die Probleme der letzten Sendungen.
Ja, bitte?
Da hattest du große Probleme, zum Beispiel mit deinem Puls. Und du hattest Angst, dein Puls ist so hoch, dass du eigentlich jetzt direkt hier einen Herzinfarkt bekommst.
Das war
bekommst.
Der vorletzte Podcast. Im letzten wusste
Im letzten
ich schon.
Hattest du noch Nachpuls. Also danach.
Stimmt, Nachpuls ist schön.
Voll.
Ja,
du hattest auf jeden Fall, da war viel mit Puls, das habe ich mir gemerkt.
Mhm.
Und ich habe ja darum gebeten, dass man sich bei mir meldet, weil ich vermutet habe, dass alleine, dass du dich so dolle aufregst, nicht zu einem Herzinfarkt führt. Kann, sondern ein paar mehr Faktoren zusammenkommen müssen. Es hat sich auf jeden Fall eine Internistin bei mir gemeldet. Herzlichen Dank. Genau. Und die hat gesagt, und das ist toll, weil sie scheint eine gute Ärztin zu sein. Sie hat überhaupt nichts über dich und das, was wir hier besprochen haben, gesagt. Aber sie hat gesagt, und das wusste ich nicht, dass die Krankenkassen, die gesetzlichen, alle 3 Jahre den Check-up 35 bezahlen. Also das kann man ab 35 machen. Es wird Blut entnommen, es wird der Blutdruck gemessen und es gibt ein Patientengespräch. Und dann gibt es eine Risikoeinschätzung. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt hast?
What?
Und das fand ich total super. Also erstmal Entwarnung, Frauen haben bis, ich glaube, zu den Wechseljahren diesen Östrogenschutz, weswegen sie nicht ganz so anfällig sind für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Männer. Aber genau, man kann zum Beispiel auch im Internet, da gibt es so Rechner, hat sie mir geschrieben, wenn man Scores BNK googelt zum Beispiel, da gibt man so
ich
bestimmte Werte ein. Also kannst
Scores BNK.
Also du brauchst sicherlich ein paar Werte, die nur dein Blut dir geben kann. Da brauchst du, glaube ich, schon einen Arzt dazu. Und das sind aber einfach nur so fünf Sachen, die man ausfüllen muss. Wie alt ist man und bla, Hämoglobin. Hämoglobinwert, tralala. Und dann kannst du dein Risiko ermitteln und innerhalb kürzester Zeit wird dir gesagt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du einen Herzinfarkt bekommst. Da habe ich gedacht, das wird dich freuen. Und apropos Service-Podcast, es gibt bestimmt viele Frauen, die mal wissen wollen, wie es aussieht mit dem Herzinfarkt.
Das ist wirklich wertvolle Information, gleichzeitig nicht, weil ich sowieso einmal im Jahr Blut abnehmen lasse. Wahrscheinlich ist genau das.
Aber man kann Blut auf alle möglichen gemessen. Sachen checken.
Das ist ein allgemeines Ding. So ein Hallo, gucken Sie mal, wie mein Blut aussieht. Das musste ich gerade machen wegen dem Psychiater und dem Ritalin. Und habe sogar noch ein EKG gemacht. Also das ist ja so ein bisschen das Problem von meinem Kopf, dass alle von außen sagen, nein, nein, dein Körper funktioniert gut. Und nur ich denke, nein, nein, ihr habt ja keine Ahnung. In mir drin wohnt ein Herzinfarkt, der nur noch jederzeit rauskommen muss. Es ist also offiziell, das gebe ich zu, ein psychisches Problem, denn meine körperlichen Werte sprechen sehr wohl dafür.
Ich recherchiere mich kaputt und es ist ein psychisches Problem.
Ja, sorry, aber anderen Leuten hast du vielleicht geholfen damit.
Ich hoffe.
Ich mag das gerne und ich habe trotzdem Checkup 35 und Scores BNK aufgeschrieben und ich habe alle meine Hämoglobinwerte. Ich werde so hart gleich Hämoglobinwerte eingeben.
Dann bitte mach einen Screenshot,
sollte
damit
das
wir
nicht
das
jetzt
alle
direkt machen?
In deiner Story sehen können.
Ja,
hier gibt's
kein
Internet. Und apropos gegen
und meine
Puls,
Blutwerte sind nicht
ich merke schon, dein Puls geht wieder hoch. Was hilft ist, schwimmen.
Ach, come on, Katrin.
Autogenes Training und grüner Tee.
Ja, laber. Das Problem ist tatsächlich mit autogenes Training, ich weiß all das und ich sollte es wirklich machen, aber da ist wirklich ein bisschen die ADS-Problematik. Ich kriege es nicht hin. Ich habe mich neulich nochmal in Atemtechnik eingemauschelt, weil das ja auch bewiesenermaßen, oh, da habe ich ein ganz tolles Video gesehen von so einem super strengen Herzarzt, der meinte, wenn man diese 4, 6, 11 Atmung macht, 4 Sekunden ein, 6 aus und das 10 Minuten oder 11 Minuten lang, dann ist das nachweislich für den Körper geil, weil der dann sofort neue Killerzellen oder die guten Zellen bildet. Und was ich an dem geliebt habe, ist, dass der mit so schlechter Laune gesagt hat, das hat auch nichts mit Achtsamkeit zu tun oder hiermit so, sondern das ist einfach bewiesen. Und seitdem bin ich so, okay, bewiesen. Es hat nichts mit Achtsamkeit zu tun und versuche das. Kann aber nicht dabei bleiben. Es gibt sogar Apps für uns mit der Breathe Ball zum Beispiel. Ja. Ich muss also irgendwo hingucken und sehen und die Atmung nachmachen. Und selbst das kriege ich nicht hin. Ich kriege es nicht hin, weil mein Gehirn abdriftet. Und das ist wirklich scheiße, weil das würde ich gern machen, weil das ja im Grunde auch all das ist, was du mir sagst mit Meditieren und so. Es wäre eine gute Art, weil man der Körper auch beschäftigt ist dabei. Das ist wichtig für mich. Und selbst das fällt mir schwer. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt einfach immer nur eine Minute mache, um mich da so ranzusortieren. Aber dann ist
also
es nicht lang
mindestens
genug für
Killerzellen.
Ja?
Ja, also man sagt schon, 2 Minuten ist, glaube ich, das Minimum, was du machen solltest. Eine Minute ist, glaube ich, ein bisschen...
Geil.
Aber probier doch mal 2.
Ich dachte
ist ja
auch,
nicht,
um mich so
ran zu
sortieren. Ja, weil das ist mein neues Ding. Und ich bin dann aber auch komplett Hyperfokus, habe ich jetzt sofort, kennst mich ja, ich so, ich sollte eine Atemübung machen. Und anstatt die zu machen, google ich alle Atemübungen, welche es gibt, wer sie mir bei YouTube am besten erklärt, welche App ich dafür haben will, welche mich am meisten antörnt. Dann habe ich die App, dann habe ich den scheiß Breathe Ball und dann will ich gerade anfangen zu breathen. Und dann sehe ich, es gibt die Option, die Farbe des Breathe Balls zu ändern und anzupassen und rate, was ich dann die nächsten 10 Minuten gemacht habe. Und dann hatte ich keine Lust mehr auf Atmen.
Also ich finde es richtig gut, dass du das Thema nochmal ansprichst, weil ich habe auch das schon mal thematisiert und hatte das Gefühl, ich kann es nicht richtig gut beschreiben, dass wir jetzt für nichts mehr machen, also atmen, ne? Und du weißt auch schon, wie es geht. Aber anstatt einfach zu atmen, lädt man 80 Apps runter, guckt nochmal, welches Design einem da am ehesten zusagt, weil wenn man das jetzt jeden Tag macht, dann muss einem schon auch irgendwie gefallen und man muss sich wohlfühlen und so. Aber man könnte auch mal ein paar Artikel dazu lesen und erst nochmal ein bisschen was rausgoogeln und so, 20 Minuten später keinen Bock mehr zu atmen. Es ist, glaube ich, auch ein Phänomen unserer Zeit, dass man irgendwie denkt, selbst banale Dinge oder die vermeintlich erstmal banal sind, nicht mehr stemmen zu können ohne Do-it-yourself-Videos. Das macht mich
richtig
wahnsinnig.
Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das sind 2 verschiedene Sachen. Bei manchen Sachen braucht man wirklich ja ein Do-it-yourself-Video, aber bei mir ist das in dem Fall wirklich richtig symptomatisch.
Naja,
ich suche
das ist
einen
ja jetzt
fucking
mal,
Kick.
Das,
es
ja,
muss
ja.
mich alles befriedigen, sonst mache ich es nicht.
Ja,
das ist nicht normal.
Ich meinte das jetzt gar nicht nochmal auf ADHS bezogen, das ist ja das andere Thema tatsächlich, aber ich glaube, dass super viele Leute gerade sich angesprochen fühlen, nicht ADHS haben und wissen, ja genau, das ist zu so einem, man macht das mittlerweile, bei dir kommt es vielleicht noch on top, automatisiert denkt man erstmal, ja, da gucke ich erstmal lange in mein Handy für und dann kommt man aber am Ende faktisch zu nix. Ich habe manchmal Tage,
du guckst dann nur ins Handy am Ende, genau.
Wo ich eine Winterjacke gebraucht hätte oder 17 Sachen erledigen wollte und am Ende exakt nichts davon gemacht habe. Aber das Internet ist definitiv leer gelesen.
Ja,
das ist echt
Das Internet
krass.
Ist unser größter Feind und das wird einfach nie weggehen. Ohne Scheiß, das ist was wir uns nicht zurückkonditionieren können. Es geht einfach nicht. Ist das nicht auch gruselig?
Mhm.
so geil das Internet ist und ich liebe es hart, aber wir können uns jetzt nur noch damit arrangieren. Man kommt da nicht mehr weg vom.
Ja, das stimmt. Wobei das Internet natürlich an sich eine geile Erfindung ist und auch sehr viele positive Aspekte hat. Es ist halt leider in eine falsche Richtung gelaufen, muss man sagen, an aber der einen oder anderen gewesen? Stelle. Also ich finde schon, dass es gerade eine Veränderung des Bewusstseins gibt. Ob das jetzt zu großen Veränderungen im Gebrauch der einzelnen Medien führt. Lennart, schneid bitte die richtige Grammatik zusammen. Ich kenne ziemlich viele Leute, und du gehörst ja jetzt wohl auch dazu, die zum Beispiel sich jetzt bei Twitter abgemeldet haben, weil sie finden, es ist eben nicht mehr so cool. Und das wird am Ende ja wieder zu was Neuem führen oder zu einer Veränderung. Und dann bleibt zwar das Internet, und das ist ja auch cool, aber wird vielleicht ja auch mal besser. Ich bin naiv und hoffe, dass es so ist. Ach
ja, vielleicht hast du auch recht. Vielleicht bin ich einfach nur schlecht gelaunt und denke, das Internet hilft mir nicht und vielleicht wird es in eine andere Richtung gehen. Es wird noch nicht so schnell gehen und wir werden dann schon 80 sein, wenn das Internet in einer coolen Richtung ist.
Das weiß ich nicht.
Wir werden sehen, wir werden es beobachten.
Es geht super schnell. Guck mal, das Internet, die Entwicklungen im Internet sind super, super schnell. Und da, also alleine, wie schnell jetzt neue Apps rauskommen, also in welchen Abständen Twitter, Facebook, Instagram, TikTok gekommen sind, alleine wie Facebook schreibt doch und schickt noch 80 Katzenfotos dazu, also so, bis zu 15 Sekunden bei TikTok. Ich finde schon, dass es krasse Entwicklungen gibt, die uns natürlich
echt beeinflussen. Ja, aber
alles
nicht in die Richtung, die wir brauchen, sondern in die, wir machen es noch kürzer, damit du noch viel mehr davon hintereinander sehen kannst. Wir halten dich richtig gefangen damit. Wir brauchen irgendwie Internet. Achtsamkeit.
Aber irgendwann ist die Zeitspanne so kurz, dass es quasi nicht mehr stattfinden kann. Und dann ist das System zerstört und dann wird was Neues daraus entstehen.
Wow, okay, cool.
Das ist meine Philosophie.
Okay, gute Idee. Oh, cool, dass du Twitter ansprichst, weil das wollte ich eigentlich gar nicht an die große Glocke hängen, weil das auch dann wieder so weird wäre. Aber es hat mich in so ein richtiges emotionales Durcheinander gebracht. Wir sprachen ja drüber, bei Twitter wird es gerade scheiße, also noch scheißer, als es manchmal ist, wegen Elon Musk. Und dann dachte ich ja, oh Mann, eigentlich müsste man, ich mache ja sonst nichts Gutes, vielleicht sollte ich da wirklich weggehen. Und dann habe ich es neulich nachts einfach gemacht. Ich habe nicht Tschüss gesagt, ich habe keine große Nummer draus gemacht, keinen Screenshot gemacht, weil ich dachte, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das wirklich nicht unterstützen, aber es war natürlich auch ein Ausstieg für Faule, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da ja kaum noch aktiv bin, dafür habe ich mich dann sofort irgendwie so ein bisschen geschämt und dachte, ja, riesengroßer Schritt, Sarah Kuttner, dich kostet das ja kaum was, das stimmt aber so nicht, weil wenn ich ganz ehrlich bin, dachte ich, oh Alter, 350.000 Follower, das ist auch eine große Zahl, die man zurücklässt, let's face it, die Hälfte ist Bots, die andere Hälfte sind Männer, die hoffen, dass da mal ein Fuß gemacht wird und die andere Hälfte ist nochmal Bots oder so. Das war auf so einer Ego-Ebene kurz schwierig, weil ich dachte, fuck, das sind viele Leute, aber ich nutze es nicht deswegen. Und dann wurde ich kurz traurig, weil mir dann erst aufgefallen ist, dass ich eine wirklich gute Zeit hatte auf Twitter. Ich bin da 2013 hingegangen, das war mein erstes Social Media, auf das ich Bock hatte, dass genau das machte, was ich wollte. Albern sein, Witze machen, genau wie du es so gesagt hast, zusammen Fernsehen, was ich mit Leuten, Shopping Queen, Dschungel, das ist wirklich richtig geil. Ich hatte eine fantastische Zeit da. Ich habe Stefanie Giffey-Meyer, meinen besten Freund, auf Twitter getroffen. Ich habe andere coole Leute, das Mädchen, das für mich jetzt im Kundenservice bei meiner Pulli-Firma arbeitet, habe ich da akquiriert, weil ich dachte, du bist ein gutes Mädchen. Ich glaube, du bist ein guter Mensch, komm, arbeite mit uns. Ich habe richtig tolle Leute da kennengelernt, die ich gar nicht persönlich kenne. Und dann war es irgendwann weg. Dann war es nicht mehr mein Ding. Ich glaube, dann dachte ich, alle machen Instagram, ich muss das auch. Und das hat mir lange gar keinen Spaß gemacht, weil es so bildlastig ist und ich gar nicht so bildlastig bin. Und jetzt bin ich so ein bisschen verloren. Ein Teil von mir denkt, nee, ich will gar nicht meckern über Twitter. Das war meine erste große Social-Media-Liebe. Das war ganz toll, aber es ist nicht mehr meins. Und ich denke, ich sollte gehen, wenn da so viel Mist passiert. Und ich don't judge, wenn andere Leute es nicht machen. Und ja, irgendwie war ich in einem weirden emotionalen Auf und Ab, was das anging. Ich fühlte mich ein bisschen feige und faul, weil ich dachte, ja, ist ja einfach zu gehen, wenn du gar nichts mehr postest.
Ja, wobei natürlich alle sozialen Medien eigentlich böse sind und nichts Gutes wollen.
Exakt,
also man müsste eigentlich,
das hatte ich vergessen zu sagen. Genau das dachte ich auch. Ach, come on, Sarah. Ja, geh doch bei Twitter, weil du da eh nicht bist. Aber eigentlich müsstest du bei allen anderen auch gehen. Genau. Also ich sag von vornherein, es ist nur eine halbgare Nummer. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich kann es doch zumindest machen.
Und ich hatte, ich nehme gerade wieder meine Sendung auf, also diese Bauerfein-Sendung bei One, quasi dieser Late-Night-Talk. Und da gibt es es gibt immer ein Thema und das bespreche ich mit zwei Gästen. Und in einer der letzten Sendungen war Igor Levit. Und Igor, du kennst Igor Levit nicht? Also niemanden. Jetzt bitte.
Ich bin froh, dass ich Lennarts Namen weiß und der sitzt nur 5 Meter von uns. Du heißt auch Lennart, richtig Lennart? Ja, ja, siehst du.
Also das ist einer der besten Pianisten, die wir haben. Das ist
so wie Lennart.
Lennart ist ja eher ein Pianist an der Schneidemaschine. Yeah. Aber Igor Levit spielt Klavier. Mhm. Das ist ganz toll. Du hast wirklich verpasst, wie Igor Levit während Corona seine Klavierkonzerte gemacht hat und sie als Live-Story.
Ja.
Okay, du musst ihm folgen. Er ist noch bei Instagram. Er hat zum Beispiel im ersten Lockdown Klavierkonzerte gegeben.
Vom Balkon runter, sowas?
Ja, bei sich zu Hause quasi und hat die live übertragen. Ja, cool. Und weil er wirklich so gut spielt, einer der Besten ist, es rührt mich bis heute. Mhm. Es war eine ganz schöne Aktion, wirklich hilfreich.
Das war egal,
in
was
dieser
Leute
Zeit
während Corona gemacht haben.
Ja, es hat mich zumindest dazu inspiriert, Weihnachtslieder vom Balkon zu spielen an Weihnachten.
What?
Für Leute, die alleine sind. Ich
das
ist super genervt.
Das hast du nicht gemacht.
Oh Gott, soll abhauen. Mm. Ja, ich spiele aber nicht so gut Saxophon wie Igor Levit Klavier. Jedenfalls habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, auch über Twitter. Und er ist da eben auch relativ viel Hass ausgesetzt bei Twitter, weil er sich eben auch für die Themen quasi Rassismus und sich mit Faschismus eben auch beschäftigt. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie sinnvoll das noch ist in diesen Zeiten. Und einen Tag später hat er mir eine Nachricht geschrieben, wo drin stand dann und der Link zu Twitter. Und er hat es einfach gelöscht. Wirklich.
Krass.
Es war super krass.
Ich und Igor wie heißt der?
Levit.
Ich und Igor Levit.
Es ist wirklich total beeindruckend und dann dachte
und
ich
warum?
Ja eigentlich.
Also wegen, genau jetzt
weil,
auch wegen dem ganzen Elon Musk-Scheiß?
Na,
weil
es einem nicht mehr so viel bringt, weil es quasi in keinem Verhältnis mehr steht, das Kosten-Nutzen-Verhältnis, würde ich
Thema
mal sagen.
Kosten-Nutzen, ja.
Und das fand ich auf jeden Fall krass und dachte, jetzt passiert vielleicht langsam was und da wird es ja vielleicht noch mehrere geben, die sich da jetzt verabschieden.
Und gibt es nicht auch Alternativen? Irgendjemand schrieb direkt, geh doch zu bla 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 und bla 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 und der Böhmermann ist auch da und das ist ja jetzt nicht notgedrungen, mein Hauptargument irgendwo hinzugehen, wenn der Böhmermann auch da ist, aber und ich benutze Twitter jetzt nicht, deswegen dachte ich einfach Klappe halten, aber gibt es denn, so wie war Threema nicht mal der Ersatz für WhatsApp oder irgendwas?
Hieß es nicht Threema?
Ja,
ich habe
keine Ahnung. Aber angeblich gibt es.
Genau, die haben eine Alternative.
Und da sind dann so 500 Leute, die...
Ich glaube, das sind schon ein paar mehr Leute. Es ist aber, ja, glaube ich, wie immer so ein Wechsel erstmal wahnsinnig kompliziert und...
keiner ist da.
Alle sind bequem
ist,
genau. So, aber um drauf zurückzukommen, glaube ich, ist es eben doch manchmal so, dass sich ja doch Dinge verändern und vielleicht verändert sich ja jetzt unter anderem wegen Elon Musk oder auch der Gesamtsituation nochmal was im Social-Media-Bereich.
Ja,
das wäre doch eigentlich ganz
machen.
Cool.
Ich komme dann wie immer 3 Jahre zu spät hinterher. Ich habe ja meine Facebook-Premiere gefeiert, als alle schon ganz woanders waren. Also kann sehr gut sein, dass ich zum neuen Twitter lass doch ganz grob 2028 sagen. Das scheint mir eine Adapt-Zeit zu sein. Wie heißt das? Eine Zeit zu sein, in der ich adaptieren kann.
Ja.
Werbung.
Also, gerade ist ja wieder wahnsinnig viel los. Ich bin viel unterwegs. Und wenn du dann endlich mal zu Hause bist und alles geschafft ist, dann will man wirklich nicht überlegen, was kochen wir denn heute Schönes?
Ja, furchtbar.
Dabei finde ich es wirklich am allerwichtigsten, dass man gerade in stressigen und so ein bisschen hetzigen Zeiten gut ist. Weil sonst wird ja alles ganz schnell ganz schlimm.
Ja.
Und diese Woche war mir zum Beispiel wir sind nämlich heute bei unserem Werbepartner HelloFresh. Und da habe ich mir wunderschöne Sachen ausgesucht. Nämlich hatte ich Lust auf Balsamico-Linsensalat. Da war Hähnchenbrust mit dabei. Das ist ja beides ein Allrounder, finde ich. Das geht immer.
Ja, geht immer.
Und ich bin angetan vom Satay-Tofu-Hack auf Glasnudelsalat.
What?
Da ist auch Pak Choi dabei. Liebe ich auch in allen Lebenssituationen. Und es war wirklich alles wahnsinnig gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ich weiß halt da wirklich immer, es ist alles frisch. Es sind hochwertige Zutaten.
Ja, an HelloFresh, dass das so einfach ist. Ich mag immer, wenn Sachen einfach sind. Und HelloFresh ist echt wie Malen nach Zahlen. Die Rezeptkarten, die da mitgeliefert werden, sind super übersichtlich. Das Kochen nervt überhaupt nicht und ich bin wirklich schnell genervt vom Kochen und auch dieser ganze Planungsstress, was will ich jetzt essen und ach, ich muss noch einkaufen, ach, das habe ich ja gar nicht, fällt alles weg und man kann sich tatsächlich jede Woche aus 40 Rezepten was auswählen. Ist wirklich cool, da ist für jeden Geschmack was dabei, man kann sogar theoretisch seinen kulinarischen Horizont erweitern, weil ich bin ja so ein bisschen, naja, ich sag mal eintönig in meiner Essensauswahl, ich bin so ein bisschen, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und dank HelloFresh habe ich aber schon diverse Zutaten und Rezepte für mich entdeckt. Stichwort Pak Choi. Dachte ich immer, das mag ich nicht. Zack, war es dabei, war auf einmal lecker. Und dadurch, dass man jetzt das alles in so perfekten Portionen geliefert bekommt, verkocht man quasi nicht umsonst Stuff. Weißt du, man spart Geld, man muss nichts wegschmeißen, man hat genau so viel, wie man braucht für sein Gericht. Und besser geht es ja im Grunde überhaupt nicht. Deswegen, wenn ihr HelloFresh endlich mal testen wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK. Für HelloFresh, Bauer, Feind und Kuttner, alles groß geschrieben, HFBUK. Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine, bitte?
Ja, und aber apropos bitte, der neue Code ist für neue und auch ehemalige KundInnen gültig. Und ja, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Es ist quasi Mal nach Zahl. Oder kochen nach Karten.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Keine Werbung mehr.
Also ich finde es eigentlich ganz gut, Alternativen zu schaffen, weil ich glaube auch, dass es das braucht. Also ja, das sind gute Plattformen für den Austausch. Es macht aber halt irgendwie keinen Sinn, wenn sie dann so geführt werden und eben diese wirtschaftlichen Interessen, die dir ja auch niemandem vorwerfen kannst, der ein Unternehmen hat, aber wenn die quasi durch
auch
Algorithmen oder was auch immer
das, ja.
Genau, Präsidentschaftswahlen bestimmen können oder keine Ahnung, das
ja,
Leben von
auf
Teenagern auf eine Art beeinflussen, die eben zum Selbstmord führt, dann muss man einfach sagen, ist halt nicht so geil.
Ja, und also allein auf, selbst auf einer kleineren Ebene, all die Leute, die da gefeuert wurden, ohne gefeuert zu werden, im Sinne von, huch, mein Computer funktioniert nicht mehr, okay, verstehe. Allein das ist einfach menschlich Kacke auf der, noch, einer kleinen Ebene. Wo wir gerade bei Wirtschaft und schlechter Laune sind, wollen
ach,
wir
ja?
kurz über die WM sprechen?
Och je, ja, sag mal, was.
Naja, eigentlich habe ich nichts. Ich wusste, ich habe nur neulich mitbekommen. Ich habe neulich mitbekommen, ah, es ist wieder WM und du bist großer Fußballfan und wollte einfach nur wissen, wie finden wir es, weil alles daran ist ja offensichtlich scheiße.
Ja, wir finden es scheiße.
Ich hatte mich nochmal kurz eingelesen, was immer ein großes Problem ist. Wenn ich habe ja, der Vorteil an mir ist, ich habe keine Ahnung. Der Vorteil ist auch, dass ich interessiert genug bin, um mich im Notfall einzulesen, um Ahnung zu haben. Und dann passiert der große Nachteil, sobald ich mich einlese, habe ich so schlechte Laune und bin so frustriert über alles, dass ich wieder weiß, warum ich von nichts eine Ahnung habe. Führt zum Thema Politikverdrossenheit, was wir vielleicht ein andermal machen. Aber das war das beste Beispiel. Ich lese mich ja nicht ein, sondern ich frage meinen Mann, weil der eingelesen ist. Und dann sage ich, Christoph, sag mir kurz, was der Deal mit Katar und mit der WM ist. Und dann erzählte mir er das und dann war ich so schlecht gelaunt.
Du hast es nicht mitbekommen? Das finde ich schon echt
doch,
jetzt
natürlich grob. Ich wusste, das ist Kacke und so weiter und so fort. Ich wollte aber
die Basics
mal,
waren schon
genau,
da.
Aber ich wollte noch mal wissen, wie ist jetzt der aktuelle Stand, mhm. weil neulich ja auch irgendwie jemand ein Interview abgebrochen hat wegen Homosexualität und was auch immer. Und dann dachte ich so, das ist alles so hässlich. Warum geht das? Also genau so einfach ist meine Frage. Warum geht das? Warum steht nicht die Weltpolizei, ein großes Bedürfnis, was ich habe, die Weltpolizei daneben und sagt, das darf man nicht, das ist falsch. Ich habe so ein Bedürfnis nach einer moralischen Instanz und da ist nirgendwo eine. Das ist doch Kacke. Und du magst sogar Fußball. Was macht das mit dir? Das ist eine geile Sache, die unter den beschissensten Umständen stattfindet.
Mhm.
Kannst du dann noch Bock auf Fußball haben?
Nee, also das ist ja jetzt, das passiert ja jetzt und jetzt vergleich mal nochmal irgendeine WM, die im Sommer stattfindet, mit jetzt. Also emotional ist das quasi, also sie schieben das ja jetzt einfach quasi in die Bundesliga-Saison rein, mal schnell.
Also das WM gehört zum Sommer und man isst eine alte Wurst nebenbei und irgendjemand ruft Tor, dass das im Winter stattfindet, ist schon mal unattraktiv, aber...
Es gibt halt überhaupt keinen Moment der Vorfreude oder sowas, ne? Also das finde ich wirklich schon für so ein Event, was es ja dann doch eigentlich auch ist, auch ein sehr emotionales. Gibt jetzt schon auch viele Emotionen, aber halt nur negative. Es ist, also man kann es eigentlich beim ersten Satz belassen. Es ist einfach scheiße. Es ist einfach scheiße, dass eine WM-Vergabe so passieren kann, dass sie dann dahin vergeben wird, wo man einfach sagen muss, die Bedingungen sind halt nicht so, dass da die WM stattfinden sollte. Und das betrifft ja wirklich alle Aspekte.
Exakt. Ja, nicht genau. Nur das Wetter, sondern alles. Die Einstellung der Arbeits... Furchtbar.
Ja, und das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, glaube ich, schon im letzten Podcast. Auch da gibt es halt, wie du sagst, keine übergeordnete Instanz, die quasi die Rahmenbedingungen so schafft, dass es quasi okay ist, sondern jetzt, so beobachte ich es, sind wir ja auch wieder auf dem Level, jetzt musst du persönlich ausdiskutieren, boykottierst du, wenn du nicht boykottierst, bist du vielleicht schon blöd oder nicht auf der richtigen Seite. Wenn Spieler sich nicht positionieren, sind die Spieler doof. Und das alles passiert eben nur, weil es da wieder eine Leerstelle gibt, an der Stelle, wo keine Leerstelle sein darf. Und da geht halt Korruption los. Das ist einfach, also man kann es immer nur noch mal sagen, es ist einfach alles scheiße. Es ist richtig scheiße. Es ist echt so, ne?
Ich habe gestern noch kurz mit Stefan drüber gesprochen und meinte, es ist doch kacke, dass das alles so eingekauft ist. Und dann meinte er mit so einem toten Gesicht, ja, aber das ist immer alles so eingekauft. Er machte also, wir haben nicht weiter drüber gesprochen, deswegen habe ich nicht mehr Informationen, aber augenscheinlich ist der ganze WM-Scheiß eh nur Fußball-Lobbyismus und Wirtschaft und Leute ja, kaufen sich
WM
Sachen
in Deutschland
ein. Ja, genau.
Ist, ja.
Aber das ist doch auch scheiße. Denn ja. Ich kann nie wieder Nachrichten lesen. Ohne Mist, alles, wo ich mich ein bisschen informieren möchte, macht mir wirklich schlechte Laune. Ich fühle mich manchmal wirklich hilflos in meinem eigenen Leben, weil ich möchte es eigentlich richtig machen. Ich möchte gern über Sachen Bescheid wissen und dann weiß ich Bescheid und es macht mich so wütend und egal in welche Richtung man geht, es ist schwer, es ist so und das macht mich so schwach im Leben, allgemein, wirklich, wirklich, wirklich. Ich dachte immer, ich bin einfach wirklich nur nicht interessiert und ich bin doof, bis ich gemerkt habe, die vielen Möglichkeiten, die vielen Sachen, die man falsch und richtig machen kann, überfordern mich so dermaßen bei jedem Thema, auch wenn ich zum Beispiel wählen gehe. Ne? Also ich könnte mich mit Wahlprogrammen auseinandersetzen und dann finde ich eins, was meine Bedürfnisse irgendwie befriedigt oder das, was ich will. Gleichzeitig weiß ich, die können das nicht umsetzen und wahrscheinlich können sie es nicht umsetzen, weil es keine Arschlöcher sind, sondern weil du an andere Grenzen stößt. Ich könnte nie Politiker sein. Es ist einfach, die Welt ist nicht schwarz-weiß genug und ich weiß überhaupt nicht, wie man sich innerhalb derer bewegen soll. Und deswegen schließe ich oft so Sachen aus. Also deswegen lese ich wirklich keine Zeitung oder lass mir nur die wichtigsten Sachen sagen. Meine Freundin Steffi, mit der habe ich einen Deal. Wenn super wichtige Sachen passieren, soll sie mir eine SMS schreiben, damit ich weiß, dass gerade Atomkrieg in Deutschland ist. Einfach um mich zu schützen, weil ich danach denke.
Aber ist es nicht komisch, dass du, also ist nicht die Erwartungshaltung quasi das Problem? Weil, guck mal, im Zwischenmenschlichen machst du das ja auch. Also jede Beziehung besteht quasi daraus zu sagen, du bist ja nie am Ende und es ist perfekt, sondern man arbeitet eben immer auf einen Zustand hin, der besser ist als vorher. Man nähert sich an, man streitet. Und genauso ist es ja auf der Welt und im Leben. Und dass die nie zu 100% geil ist, weiß man ja eigentlich schon von sich selber, weil es ist nichts 100% geil. Und dann, ja, also.
Aber es ist nichts geil.
Ja, also aber es heißt, also, warum ist dann der Umkehrschluss quasi zu sagen, dass man sich gar nicht erst damit auseinandersetzt? Weißt du, ich finde zum Beispiel, nur als ein Beispiel, wenn man in der Demokratie lebt und das Privileg hat, hat man schon die Pflicht als Bürger zu sagen, interessiere ich mich für? Weil das ist das System, in dem ich leben kann, das ist doch geil.
Aber nicht die Pflicht.
Und dass ich zumindest wählen gehen kann. Soweit bin ich informiert, dass ich diese Entscheidung treffen kann.
Ja, das mache, aber das ist das Minimum, um ehrlich
find
zu sein.
Finde ich auch, das ist
so,
das Minimum.
Aber das mache ich auch. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass mein Wählen gehen ein bisschen für den Arsch ist. Ich mache es und ich informiere mich auch und ich bin brav. Ich wähle gar nicht nach meinen Interessen, sondern nach sozialen Interessen, weil wenn ich nach meinen Interessen wähle, muss ich nachher FDP oder irgendwas wählen, sondern ich wähle so, wie ich glaube, dass das für die anderen, die nichts haben oder weniger haben, gut ist. Aber selbst das, wenn du da ein bisschen einsteigst, ne, von wegen Soziales, Kinder müssen mehr gefördert werden mit Geld, Bildung muss gefördert werden, Klimaschutz und so weiter und so fort, bin ich alles dafür. Wenn du dich aber einliest, findest du raus, dass dafür tatsächlich kein Geld da ist. Und dann ist die nächste Frage, woher nimmt man das Geld? Ich bin bereit, mehr Steuern zu zahlen, andere Leute aber nicht. Und dann ist schon Schluss. Dann sind so viele Leute dabei, die mitreden können. Und deswegen ist Beziehung gar nicht, glaube ich, so ein gutes Beispiel, weil da sind wir nur zwei. Und im Notfall kann ich sagen, wir kommen überhaupt nicht zu Potte und dann darf ich aufhören.
Ich habe das nur erwähnt, weil ich sagen wollte, dass man das System grundsätzlich aber akzeptiert. Du würdest in deiner Beziehung nicht sofort sagen, ja gut, dann klappt das heute nicht. Ja, dann müssen wir es wohl lassen. Das frustriert mich, ich bin raus. Und das System der Demokratie oder das Parteiensystem ist ja eben genauso. Und innerhalb dieses Systems sind voll viele krasse Sachen passiert. Meine Oma durfte keinen Führerschein machen, ohne ihren Mann zu fragen. Mhm. Heute kein Thema. Meine Oma ist nicht im Urlaub gewesen, ihr ganzes Leben lang, weil ihr Mann das nicht wollte. Super viele, das jetzt sind jetzt nur so Ausschnitte, super viele Dinge sind heute anders als früher und sind innerhalb dieses Systems passiert. Das ist ein anstrengendes System, weil Demokratie bedeutet, sich mit ganz vielen Leuten viele Interessen unter einen Hut zu bringen. Und am Ende ist Politik auch immer ein Kompromiss. Angela Merkel hat das richtig gesagt. Politik ist manchmal auch einfach nur das, was möglich ist. Und das will niemand hören. Und es ist super scheiße, wenn man denkt, du bist mein politischer Vertreter. Nein, du musst für eine bessere Welt kämpfen. Und wenn du keine Ideale mehr hast, was ist dann erst mit uns? Ich kenne all das, aber ich glaube, das muss es vielleicht gar nicht. Weil am Ende geht es eben darum, grundsätzlich als System und als Gesellschaft besser zu werden, zu optimieren, zu streiten, das auszuhalten, Rückschläge zu verkraften, zwei Schritte vorzugehen, vielleicht ein zurück, ich weiß es nicht, aber am Ende eben zu wissen, dass wir in einem System leben, wo das geht, wo niemand von oben kommt und sagt, ab morgen ist es übrigens so und so, egal ob du das willst oder nicht. Ich finde halt nach wie vor, die Alternativen dazu sind meinetwegen einfacher und schneller umsetzbar, aber halt bei weitem beschissener als dieser lange und zähe Prozess des gemeinsam eine Einigung finden. Ja.
Voll, ich bin auch Fan davon.
Wow, das war ein Plädoyer.
Es war wirklich ein geiles Plädoyer. Es hat wirklich was mit mir gemacht, ohne Quatsch. Weil man tatsächlich manchmal vergisst, wie viele coole Sachen wir schon gemacht haben und dass Sachen Zeit brauchen. Und ich habe ja auch gar kein Problem mit der Demokratie, sondern ich glaube, ich habe ein Problem mit mir. Ich bin vielleicht auch einfach, was auch diversen Krankheitsbildern entspricht, zu sensibel. Mich kriegt das zu persönlich. Weißt du, Ungerechtigkeiten schon als Kind, das klingt super kokett. Ich meine das nicht im Sinne von, ich bin einfach so ein guter Mensch, sondern ich leide darunter. Ich habe bei den kleinsten Sachen, selbst wenn du mir privat irgendein Problem von dir erzählst, ich schwöre dir, ich liege abends im Bett und denk über dich nach. Weil ich denke, das muss man doch irgendwie lösen. Das ist nicht fair, dass es ihr so geht. Und summier das mal hoch auf echte Probleme. Also nicht, dass deine nicht echt wären. Ich kann da überhaupt nicht unterscheiden. Ich habe so einen krassen Sozialdrang, vielleicht wurde mir das auch zu krass in der DDR reingeballert, dass ich, sobald es ungerecht wird, wirklich emotional werde und sofort das Gefühl habe, dass ich das jetzt lösen muss. Und ich weiß, dass ich das nicht lösen muss, aber ich komme dann davon nicht mehr weg. Und ich habe das sofort als Job in meinem Kopf. Und das ist da mein Problem, dass ich dann sage, sorry, bevor ich jetzt abends darüber nachdenke, wie ich Katar retten kann oder Katrin, muss ich das aus meinem Kopf kriegen. Und das ist ungünstig, weil ich nämlich dann auch relevante Sachen nicht reinlasse in meinen Kopf. Sachen, über die du jetzt gerade geredet hast. Aber ich war nur glücklich, neulich zu merken, dass das mein Problem ist und nicht, dass ich einfach nicht interessiert bin. Ich bin schon interessiert, aber die Ungerechtigkeit macht mich verrückt und ich muss damit einen Weg finden, vielleicht 5 Sekunden atmen und einen Cappuccino trinken, ohne Scheiß, weil das, daran scheitert's.
Daran wird sich halt auch nichts ändern. Ich glaube, die Welt war immer ungerecht und das System bleibt natürlich, also nicht das System, das ist falsch, aber ich glaube,
es sind einfach zu viele Menschen.
Nein, selbst die Tierwelt ist halt am Ende eigentlich nicht gerecht. Es ist halt einfach auch, wo ist denn die Tier... Also findest du das nicht total schlimm, dass der Löwe die Antilope fressen kann? Die
arme
Antilope
hat doch nichts gemacht. Du liebst doch die Natur.
Ich liebe die Natur.
Das gehört auch zur Natur dazu. Ich finde, die Natur ist super fair.
Naja, das ist halt Survival of the Fittest. Ich empfinde das ehrlich gesagt auch nicht so gerecht manchmal. Ich habe manchmal sehr großes Mitleid mit den kleinen Tieren. Aber das ist... ebenso. Ich glaube eben auch, solange, wir müssen gar nicht in die Tierwelt, aber ich glaube auch, solange Menschen miteinander zu tun haben, wird es Ungerechtigkeit geben.
Und auch so viele,
geben.
Weil Menschen halt auch so hart unterschiedlich sind, man kriegt sie halt auch alle nicht in einfach nur zwei saubere Lager gesplittert. Ich glaube, hier ist schon.
Absolut.
Das ist mir zu anstrengend.
Ja, da müssen wir eine andere Lösung für finden. Apropos.
Ist schon die Zeit vorbei?
Nee, überhaupt nicht. Doch, aber gleich.
Nein, wir haben noch 4 Minuten.
Ja, und zwar, das wollte ich noch erzählen, Banksy ist in der Ukraine gewesen. Ich liebe Banksy. Er ist toll.
Wissen wir inzwischen, wer Banksy ist? Ob das Banksy vielleicht eine Frau?
Nein, wir wissen nicht, wer Banksy ist, leider.
Ach, Banksy.
Aber ich liebe Banksy, oder wie ein ZDF-Moderator mal in einer Anmoderation für einen Beitrag gesagt hat, der weltberühmte Banksy. Liebe ich bis heute.
Ja.
Also, er ist in der Ukraine gewesen und hat da seine Kunst hinterlassen und hat zum Beispiel in einem, hast du es gesehen, die Fotos?
Nee.
Hat in einem zerbombten Gebäude unten auf den Trümmern zum Beispiel ein Mädchen draufgemalt, das einen Handstand macht auf diesen Trümmern. Oder aus so einer, wie heißen die, so Panzerfallen, weißt du, diese Metall, also quasi wo zwei Metallstangen so in einem Kreuz übereinander sind, die legt man auf die Straße, damit der Panzer nicht durchkommt. Ah. Hat er quasi eine Wippe draus gemacht, dass zwei Kinder da wippen.
Banksy-Niedlichkeit.
Genau.
Quasi.
Und er hat eben auch, ein Junge wirft einen Mann zu Boden beim Judo und das gilt als Anspielung auf Putin, weil Putin ist ein begeisterter Judoka. Und,
Judoka sagt man?
Ja, man sagt
Judoka. Was die coolsten Sachen. Judoka, lass mich das aufschreiben.
Und Also er hat das gemacht, weil er den Menschen da in der Ukraine Hoffnung machen wollte und deswegen ist er da hingefahren und ich habe gelesen, dass das irre aufwendige Prozesse sind, also er kommt da quasi mit seinen Schablonen schon an und checkt Wochen vorher, wo er das am besten anbringen kann und dann ist das wie so eine, da wo ich es gelesen habe, war es beschrieben wie so eine Operation in Ocean's 11 oder so, dass dann, es gibt so Leute, die quasi Leute ablenken, damit er das kurz machen kann.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja sein Hauptdeal wahrscheinlich, nicht gesehen zu werden. Er hat eine ganze Entourage, die sagt, ist das ein Elefant da hinten?
Ja, genau. Und dass er das gemacht hat und in so, ja, in so einer schlimmen Situation irgendwie im Rahmen seiner Möglichkeiten und würde erstmal denken, ja, was kann man da jetzt ausrichten und dann aber so bezaubernde Kunst macht im Krieg, um den Menschen irgendwie Hoffnung zu geben, das finde ich also so schön. Wenn ich nicht eh schon immer Fan von ihm gewesen wäre, dann wäre ich es jetzt. Ich finde das ganz bezaubernd.
Achtung, noch schnell was Schlechtes gegen Ende. Woher wissen wir, dass der das wirklich war?
Also man sagt eben, man sieht's am Stil. Es gibt eben diesen einen Banksy-Stil und die Kombination aus. Seine Bilder haben eben auch immer eine politische Botschaft. Er ist ja einfach sehr clever anscheinend, dass in dieser Kombination. Und er hat es selber gepostet auf seinem Kanal bei Instagram, was immer ein Zeichen dafür ist, dass er eigentlich sagt, das ist mein Werk sozusagen.
Oder dass er super schlau ist und denkt, da hat in der Ukraine, dann muss ich da nicht hinkommen, wir nehmen das einfach.
Er hat auch so einen kleinen, jemand hat einen Pümmel an der Hauswand gemalt und hat da unten quasi wie so ein Raketentransport, so ein LKW drunter gemalt. Er ist so toll.
Banksy, der ist wie die Katze meiner Tante. Ich habe die noch nie gesehen, aber ich weiß, dass sie existiert. Wir nennen sie die unsichtbare Katze.
Aber sie malt wahrscheinlich einfach nicht so gut wie Banksy,
die Katze
oder?
Nicht. Die Katze aber kann nichts.
Aber sie erinnert dich.
Naja, die Katze kann nichts. Das dürfen wir, glaube ich, nicht sagen. Dann ist meine Tante traurig. Ich habe sie nur noch nie gesehen.
Alles klar.
Warte, das möchte ich noch aufschreiben.
Ich möchte noch mein Lieblingswerk von Banksy zitieren. Es gibt, Picasso hat angeblich gesagt, Bad Artists Copy, Good Artist Stil und hat Picasso drunter geschrieben. Banksy hat es durchgestrichen, hat Banksy drunter geschrieben. Ist das nicht genial?
Ja, it's good.
Es ist genial.
Ja, ich finde den schon gut, aber ehrlich gesagt habe ich da nicht so richtig Aktien in den drin. Ich habe das jetzt zu oft und überall gesehen und überall hängt eine Postkarte mit jemand, der Blumen. Das ist irgendwie wurde es aus Versehen so durchgeballert, dass es nicht mehr so richtig.
Weil der so geil ist.
Ich kann es nicht benennen, aber vermutlich ist genau sowas dann.
Sagst
in der
du das
Ukraine
auch über Taylor Swift? Ist einfach nicht mehr geil, weil wurde so durchgeballert.
Ja, Taylor Swift nicht gerade. Hat das
okay, Taylor ist ein schlechtes Beispiel.
Die hat mein Mann gerade erzählt, da wusste ich auch nicht, aber die hat zum allerersten Mal ever hat ein Künstler alle 10 Plätze der Top 10 belegt. Wie krass ist das
ja,
denn?
Ja, sie ist, glaube ich, die erfolgreichste ever.
Ich mag die wahnsinnig gerne. Aber auch, weil ich diese Doku, ich neige dazu, so Künstler-Dokus zu glauben, was nicht schlau ist, weil die ja nun wirklich nicht objektiv gemacht sind. Aber ich mochte die von Lady Gaga und es gibt auf Netflix eine von Taylor Swift und die ist ganz toll, seitdem ich bin. Ich verliebt.
Ehrlich? Ich mochte die gar nicht.
Die Doku?
Ja, ich fand das richtig blöd.
Ja?
Geil, jetzt können die Leute das gucken und selber entscheiden.
Können wir damit
aber
jetzt ganz genau aus?
Es gibt,
cool.
gibt gerade ein paar gute, habe ich
gehört. Künstler-Dokus, zum Beispiel die von Bushido bei RTL Plus.
Nee, aber Apache habe ich Leute weinen sehen.
Ach, ich liebe weinen sehen?
Ja, was weiß ich.
Was? Ich liebe Apache. Der ist mein guilty, neumodische Musik-Pleasure.
Dann Selena Gomez wurde mir jetzt schon ein paar Mal empfohlen. Und Billie Eilish soll tatsächlich nicht schlecht sein.
Ja, dann gucke ich die alle.
Ich habe halt keine gesehen. Ich gebe hier nur wieder, was meine Recherche.
Ich habe Bock auf Apache. Apache mache ich direkt, wenn wir hier raus sind. Ich gehe nach Hause und gucke die Apache de Coco und dann ziehe ich mir noch Bushido rein. Wobei, vielleicht darf man das auch nicht.
Bushido?
Ich sag nichts über Bushido. Ich habe Angst, dass die mich töten dann. Ist wirklich so. Ist bestimmt super wahrscheinlich, wenn man sich schlecht äußert. Ich sag nichts.
Ich glaube auch, dass du jetzt vorsichtig sein solltest.
Ich glaube, wir sollten jetzt schnell rausgehen, auch aus Sicherheitsgründen füreinander. Katrin, das war schön. Sollen wir auch so ein Tschä am Ende brüllen?
Was?
In der Hoffnung, Tschä. Also tschüssi, ciao, whatever.
So.
In der Hoffnung, dass das eine Mädchen bei der Gartenarbeit wieder quer über die Rosen zurückbringt.
Gerade verstanden, sollen wir noch einen Chat irgendwie ins Leben rufen? Und ich so, nee, auf keinen Fall.
Was, wir könnten wir könnten jederzeit gute Chats
mit
machen,
den Leuten,
wir zwei.
Ein Chat mit den Leuten.
Ja, Mann.
Ja, auf jeden Fall rufen wir jetzt noch ein fröhliches Tschüss.
Okay, ciao.
Tschüss.